Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Jörg Münchenberg am Mikrofon einen schönen guten Abend. Im Zuge der Corona-Krise überschlagen sich die Ereignisse täglich, fast stündlich. Gibt es eine neue Sachlage, gelten neue Bestimmungen. Und das, was gestern noch als ausgeschlossen galt, ist heute schon Gewissheit. Zur Stunde äußert sich die Bundeskanzlerin und Angela Merkel wird erklären, warum es jetzt auch in Deutschland eine umfassende Schließung von Geschäften geben soll. Wir berichten über diese Pressekonferenz am Ende dieser Sendung. Ansonsten schauen wir natürlich auf Deutschland und Europa. Was hat sich im Zuge der Corona-Krise in den letzten Stunden ereignet? Wie steht es um das Krisenmanagement der EU? Nicht zuletzt, was die Schließung der Grenzen angeht. Wir berichten natürlich auch über die Frankfurter Börse mit dem neulichen Kurseinbruch beim deutschen Aktienindex. Und es erfolgt auch der Blick in die USA, die inzwischen auch ganz in den Krisenmodus geschaltet hat. Aber zunächst nach Deutschland. Immer mehr Grenzen in die Nachbarländer sind längst dicht, ebenso Schulen und Kitas in vielen Städten, aber auch Bars, Sportstätten, Restaurants, Museen und Kneipen. Jetzt also folgt auch die Schließung der meisten Geschäfte. Das alles dient einem Ziel. Die Zahl der Neuinfizierten mit Corona soll unbedingt reduziert werden. Ob das jedoch funktioniert, wird erst in ein paar Tagen feststehen. Volker Findhammer mit dem Überblick.
Noch ist die Schlagzahl hoch, obwohl es eigentlich darum geht, das Tempo rauszunehmen und die sozialen Kontakte, wo immer es geht, einzustellen. Aber in dieser für alle ungewohnten Situation stellen sich laufend neue Fragen. Etwa die, ob und wann die Schulschließungen eine Wirkung haben könnten.
Und ich denke, dass man im Grunde nach etwa 10 bis 12 Tagen sehen müsste, ob diese Maßnahmen greifen.
Sagt Professor Lars Schade, der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts. Dafür bleibt es in den Augen der Experten jedoch maßgeblich, dass sich die Menschen an die Vorgaben halten, also wenn immer möglich zu Hause bleiben und die Öffentlichkeit meiden. Dennoch steigen die Infektionszahlen bundesweit deutlich an und bezogen auf die Einwohnerzahlen ist die Verbreitung in Hamburg, gefolgt von Nordrhein-Westfalen, Berlin und Bayern am stärksten. Um die Krankenhäuser nicht zu überlasten, sollten sich Personen mit grippeähnlichen Symptomen selbst isolieren und den Kontakt mit einem Arzt aufnehmen. Das RKI warnt zudem deutlich vor Umgehungsstrategien, also wegen der geschlossenen Clubs oder Bars zu privaten Feiern einzuladen.
Bitte tun Sie das nicht. Bleiben Sie möglichst zu Hause und schränken Sie Ihr Gesellschaftsleben so weit wie möglich ein.
Ganz konsequent wird das jetzt in Bayern versucht. Dazu hat Ministerpräsident Markus Söder heute den Katastrophenfall für das ganze Bundesland ausgerufen für die kommenden beiden Wochen.
Der Vorteil ist umfangreiche Möglichkeiten für die Behörden, klare Steuerung, Eingriffs- und Durchgriffsmöglichkeiten. Alles muss in eine Richtung laufen, in einer gemeinsamen, koordinierten Form. Wir lassen niemanden allein.
Dafür stellt der bayerische Ministerpräsident auch die Schuldenbremse in Frage, weil das sonst offenbar nicht zu bewerkstelligen ist. Und die Bundesregierung hat am Nachmittag gemeinsam mit den Regierungschefs der Länder Leitlinien für ein einheitliches Handeln beschlossen, die den bisherigen Vorgaben einzelner Bundesländer folgen und landesweite Schließungen öffentlicher Versammlungsorte von Diskotheken über Gottesdienste bis hin zu Spielplätzen fordert. Ausdrücklich ausgenommen sind Geschäfte für den täglichen Bedarf, für die zudem das Verkaufsverbot an Sonntagen entfallen soll. Restaurants sollen aber nur noch bis 18 Uhr öffnen dürfen, wenn sie die Mindestabstandsregeln einhalten. Kurz gesagt, es geht um einheitliche Regeln für das ganze Land, für deren Umsetzung jedoch die Bundesländer zuständig sind. Ein weiteres Krisentreffen gab es am Nachmittag im Wirtschaftsministerium mit der Luftfahrtbranche, die von den Einschränkungen bereits erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde und wo Baden-Württemberg heute angekündigt hat, den Flugverkehr weitgehend einzustellen. Für die Bundesregierung ist die Branche mit fast 1 Million direkt oder indirekt Beschäftigter systemrelevant und kann deshalb mit der notwendigen Unterstützung rechnen, sagte der Luftfahrtkoordinator der Bundesregierung, Thomas Jatzombeck.
Wir begrüßen sehr, dass die Unternehmen auch sehr viel Engagement an den Tag legen, um auch gerade Menschen zurückzuholen nach Deutschland, die sich im Ausland befinden, sei es auf Reisen privater Natur wie auch geschäftlich bedingt.
Auch dahinter verbirgt sich kein geringes Problem in diesen Tagen, denn an die 10.000 Bundesbürger sitzen derzeit noch im Ausland fest und wollen zurück nach Deutschland. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bat am Nachmittag in einer Videobotschaft um Verständnis für die Einschränkungen. Die Selbstbeschränkung heute werde morgen Leben retten, betonte Steinmeier.
Ich danke allen, auf die es in diesen Tagen besonders ankommt. Krankenschwestern und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, Einsatzkräfte und Krisenstäbe und ebenso die Kassiererin und der Lkw-Fahrer, die unsere Versorgung aufrechterhalten. Dank und Hochachtung Ihnen allen.
Zu einem nennenswerten Anstieg von Falschmeldungen mit politischem Hintergrund hat das Virus offenbar noch nicht geführt. In Sicherheitskreisen wurde noch keine gezielte Fake-News-Kampagne registriert. Dafür ranken sich aber zahlreiche Verschwörungstheorien in den sozialen Netzwerken um das Virus, denen man aber keinen Glauben schenken sollte.
Volker Fintermann, wie gesagt, über die Pressekonferenz der Bundeskanzlerin werden wir am Ende der Sendung berichten. Und damit nach Europa. Dort zeichnet sich inzwischen ein ähnliches Bild ab. Das öffentliche Leben ist massiv eingeschränkt oder findet eigentlich gar nicht mehr statt. Während viele Regierungen verzweifelt versuchen, den wirtschaftlichen Kollaps zu verhindern. Paul Vorreiter hat die Einzelheiten.
Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Europa nehmen beinahe im Stundentakt immer weiter zu. In der Nacht hat Tschechien seinen Bürgern verboten, über notwendige Erledigungen hinaus das Haus zu verlassen. Das heißt also zur Arbeit gehen oder zum Einkaufen. Zu einem solchen drastischen Schritt hatte sich bereits Spanien zuvor entschlossen und dieser Schritt könnte auch in Frankreich noch folgen. Am Abend soll Präsident Macron dazu etwas sagen. Die Argumente dafür scheinen auch immer stichhaltiger zu werden. Die Pariser Bürgermeisterin beschwerte sich, dass die Menschen in den Parks und Gärten den notwendigen Abstand zueinander nicht einhielten. Deshalb werden die öffentlichen Grünanlagen in der französischen Hauptstadt bis auf Weiteres dicht gemacht. Auch haben sich Ärzte für weitergehende Maßnahmen ausgesprochen, denn auch die Infektionszahlen steigen in Europa nach wie vor. In Großbritannien zählte das Gesundheitsministerium bis zum späten Nachmittag knapp 1500 Infektionen, ein Anstieg von knapp 200 innerhalb eines Tages. Etwa 1000 sind es sogar innerhalb von 24 Stunden in Spanien gewesen, das sich bereits zu drastischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens entschlossen hatte. Auch wird das Reisen immer schwieriger. Nach einer Reihe von Ländern wie zum Beispiel Malta und Estland verhängt nun auch Griechenland für Einreisende aus dem Ausland eine 2-wöchige Quarantäne. Ab übermorgen soll der Einzelhandel geschlossen bleiben, bis auf Supermärkte, Apotheken und Essenslieferdienste. Auch Ungarn fährt sein öffentliches Leben runter. Ministerpräsident Orbán hatte unter anderem angekündigt, Sport- und Kulturveranstaltungen abzusagen sowie die Öffnungszeiten von Restaurants zu verkürzen. Unterdessen hat sich in der Corona-Krise überraschend Belgiens politische Landschaft zusammengerauft. 16 Monate Suche nach einer Mehrheit für die Regierung sind vorbei. 10 von 12 Parteien im Parlament entschließen sich nach langen Verhandlungen, die amtierende Übergangsregierungschefin Sophie Wilmès im Kampf gegen die Corona-Epidemie zu stützen. Oder, wie es die an den Gesprächen beteiligte königliche Beauftragte Sabine Laruelle sagte,
d'un gouvernement en affaires courantes, on passera bien à un gouvernement de plein exercice.
Wir machen jetzt den Schritt hin zu einer Regierung mit vollen Befugnissen. Nach der Einigung kann die französischsprachige Liberale Ministerpräsidentin Wilmès für bis zu 6 Monate besondere Vollmachten ausüben. Fraktionen und Regierung machten erstmal 1 Milliarde Euro locker für den Kampf gegen das Coronavirus. Von finanziellen Maßnahmen gegen die Folgen des Virus ist auch aus Italien zu hören. Ein 25 Milliarden Euro Hilfspaket der Regierung soll vor allem der Wirtschaft helfen. So sollen Unternehmen ihre Schulden später zurückzahlen und mit dem Geld soll auch Familien geholfen werden, Babysitter zu bezahlen. Im April wird es voraussichtlich noch ein weiteres Paket geben. Ein ähnlich starkes Maßnahmenpaket hat auch die schwedische Regierung präsentiert. Sie will unter anderem dafür sorgen, dass der Staat im April und Mai den Lohn von krank gewordenen Arbeitnehmern fortzahlt und so Unternehmen davon entlastet. Die zunehmenden Grenzkontrollen oder Grenzschließungen machen unterdessen Ländern wie Luxemburg zu schaffen. Das Großherzogtum zieht jeden Tag eine große Anzahl Berufspendler ins Land. Vor allem das Gesundheitswesen ist damit unter Druck. Daher will Luxemburgs Regierung ausländischen Berufspendlern Hotelzimmer zur Verfügung stellen, damit Ärzte und Krankenschwestern zur Arbeit kommen können. Zu drastischen Schritten hat sich nun auch die Schweiz entschlossen. Auch die Eidgenossen schließen bis zum 19. April die meisten ihrer Geschäfte und mobilisieren ihre Armee. Bundesrätin Simonetta Sommaruga begründete die Schritte in einer Pressekonferenz am späten Nachmittag.
Meine Damen und Herren, warum ist das so wichtig? Weil wir die Verbreitung des Virus verlangsamen müssen, damit es in den Spitälern weiterhin genug Platz hat, um Schwerkranke zu pflegen.
Je mehr sich quer durch Europa der Minimalbetrieb durchsetzt, desto mehr versuchen auch die Menschen, sich darauf vorzubereiten. Wegen der Ankündigung, alle Bars und Restaurants zu schließen, waren in den Niederlanden lange Schlangen auch vor den Coffeeshops zu sehen. Viele hofften, vor den angeordneten 3 Wochen ohne Schule und Arbeit noch etwas Haschisch zu bekommen.
Informationen waren das von Paul Vorreiter. Und wir bleiben noch einmal in der belgischen Hauptstadt, auch bei den EU-Institutionen jagt eine Krisensitzung die nächste. Und es geht natürlich auch darum, das Krisenmanagement in den einzelnen EU-Ländern irgendwie aufeinander abzustimmen und auch zu koordinieren. In diesen Zeiten sicherlich eine schwierige Übung. Bettina Klein in Brüssel, die Grenzen sind ja schon vielerorts dicht. Was plant jetzt die EU-Kommission?
Ja, die Kommission versucht natürlich zu koordinieren und etwas vorzuschlagen. Mehr kann sie nicht, denn entscheiden können und müssen die Mitgliedstaaten. Es gibt jetzt zwei Vorschläge der Kommission, über die morgen beraten wird bei einem erneuten Video-Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs. Erstens, die Grenzen innerhalb Europas sind ja schon teilweise eben eingeschränkt. Es gibt Kontrollen dort. Um die Gesundheit der Menschen zu schützen, sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen vorhin, muss der Reiseverkehr reduziert werden. Aber gleichzeitig muss der Warenverkehr eben weiterhin fließen. Und da wird vorgeschlagen, so eine Art Überholspur einzurichten, einen grünen Korridor, wie sie das nannte, auf der eben zum Beispiel medizinische Güter, aber nicht nur diese bevorzugt abgefertigt werden sollen. Der Kommission geht es vor allen Dingen darum, dass der Binnenmarkt in Europa weiter funktioniert und die Wirtschaft nicht weiter leidet. Der zweite wichtige Vorschlag, das betrifft die Außengrenzen der EU oder vor allen Dingen des EU-Schengen-Raumes. Da soll es eben für 30 Tage Beschränkungen von Nicht-EU-Bürgern geben bei dem nicht notwendigen Reiseverkehr, also für Personen aus Drittstaaten. Ausgenommen ist auch hier medizinisches Personal, legale Pendler und solche Personen, die Waren transportieren. Und diese Beschränkungen gelten interessanterweise nicht für Großbritannien, wie von der Leyen gerade auf Nachfrage gesagt hat. Denn das seien ja auch Europäer, die müssten auf dem Kontinent gelangen können. Wir erinnern uns, die Bürger Großbritanniens werden bis Ende des Jahres noch wie EU-Bürger behandelt. Also das sind die Vorschläge. Angeblich hat es schon eine Mehrheit der Staaten bei informellen Gesprächen am Wochenende dem grundsätzlich zugestimmt, aber entscheiden können und müssen darüber, wie gesagt, morgen die Staats- und Regierungschefs.
Nun gab es ja, Frau Klein, einige Aufregung um den Tübinger Impfstoffhersteller CureVac. Den wollten angeblich die USA faktisch übernehmen, den einen möglichen Impfstoff allein für sich produzieren lassen. Inwieweit war das auch Thema heute in Brüssel?
Ja, natürlich auch Thema. Und die Kommissionspräsidentin zusammen mit einer weiteren Kommissarin hat heute auch in einer Art Videokonferenz wohl mit der Firma CureVac gesprochen, die dabei ist, einen Impfstoff zu entwickeln oder zumindest will sie das tun. Und von der Leyen hat weitere finanzielle Unterstützung der EU zugesagt. Wir erinnern uns, angeblich hat die US-Regierung ja versucht, das Unternehmen in die USA zu locken, angeblich unter der Bedingung, den Impfstoff exklusiv für die Vereinigten Staaten herzustellen. Der US-Botschafter in Berlin hat das bestritten. Aus dem Gesundheitsministerium wurden die Berichte aber im Prinzip bestätigt. Und wir sehen jetzt, die EU setzt als solche eben jetzt auch alles daran, das Unternehmen hier zu behalten und in Europa eben gute Forschungsmöglichkeiten zu bieten, damit eben ein Impfstoff so schnell wie möglich, wie von der Leyen gerade sagte, eben entwickelt zu bekommen. Und zwar für alle weltweit.
Kurz noch, wirtschaftliche Hilfen. Gibt es da was Neues aus Brüssel?
Ja, die Kommission hat ja ihre Vorschläge am Freitag vorgelegt. Heute beraten hier auch per Videokonferenz, das setzt sich durch, die Finanzminister. Man will eine starke Antwort geben. Das hat Eurogruppenchef Mario Centeno heute gesagt. Und man wird darüber beraten, möglicherweise noch nicht entscheiden. Die Stabilitätsregeln werden so flexibel wie möglich ausgelegt werden. Die Kommission will selbst Milliarden zur Verfügung stellen, um eben Kredite zu sichern und Investitionsprogramme anzuschieben. Da wird eine Menge nötig sein. Viele Unternehmen werden gestützt oder auch gerettet werden müssen. Und die Konjunkturaussichten haben sich hier in Europa binnen weniger Tage drastisch verschlechtert, auch wenn es noch keine offizielle Korrektur gibt. Aber das ist die allgemeine Annahme und Binnenmarktkommissar Thierry Breton hat sich auch ähnlich geäußert. 2 bis 2,5% Minus, das sah vor ein paar Tagen noch anders aus.
Informationen waren das von Bettina Klein. Dankeschön nach Brüssel. Vorrangig geht es natürlich bei der Bekämpfung der Corona-Krise darum, Menschenleben zu retten und die Zahl der Neuinfektionen erst einmal zu verlangsamen. Aber Ziel der Politik muss es auch sein, einen drohenden Zusammenbruch der Wirtschaft zu verhindern. Die Börsen kennen schon seit Tagen eigentlich nur eine Richtung. Es geht steil nach unten. Mischa Erhardt in Frankfurt. War das für den DAX auch heute wieder ein rabenschwarzer Tag?
Na, das war ein rabenschwarzer Tag, so sah es zumindest zu Mittag aus. Da gab es wieder zweistellige prozentuale Verluste, also wieder sehr deutlich. Da hat sich einfach der Niedergang fortgesetzt, der in der vergangenen Woche ja sehr, sehr stark war. Der Panikmodus, der regiert weiter. Es ist vor allem die Angst vor einer globalen Rezession, die da eine Rolle spielt, von der man auch nicht weiß, wie lange sie anhalten könnte. Die meisten Experten sind sich einig, dass eine Rezession kommen wird. Das merkt man jetzt schon an den Bremsspuren, die es in China gibt. Im Moment ist Europa, wir haben das ja eben sehr deutlich gehört, zum Teil schon sehr gelähmt. Und in Amerika, da steht das Schlimmste noch bevor, denn dort sind sie etwas später dran, zumindest diesen Virus in dieser Verbreitung zu sehen und dann eben auch zu reagieren. Und die Börse hat wieder deutlich reagiert, -5% am Ende beim DAX, 8.740 Punkte der Schlussstand.
Die Luftfahrtbranche steht ja massiv unter Druck, da haben wir anfangs auch schon drüber berichtet. Ist das Ausmaß des wirtschaftlichen Schadens überhaupt da schon absehbar?
Nein, also das Ausmaß ist noch nicht absehbar, aber es ist klar, dass das krasse Auswirkungen auf die Luftfahrtbranche haben wird und die ganze Reisebranche, muss man sagen. Der weltgrößte Reisekonzern TUI sagt Reisen ab, Pauschalreisen und Kreuzfahrten. Bei Alltours sieht es nicht anders aus. TUI überlegt auch, Staatshilfen zur Überbrückung zu beantragen. Die Lufthansa hat bereits am Freitag angekündigt, nach Staatshilfen wahrscheinlich Anträge zu stellen. Nur noch jeder 10. Fernflug will die Lufthansa bedienen, jeden 5. Nah- und Mittelstreckenflug. Also das ist schon sehr, sehr deutlich, was da in der Luftfahrtbranche passiert. Die kommt praktisch, muss man sagen, zum Erliegen. Man versucht dann natürlich, die Infrastruktur noch aufrecht zu erhalten, damit die Beförderung von Gütern nicht auch noch zum Erliegen kommt. Also das trifft alle Fluglinien gleichermaßen. Die Swiss in der Schweiz hat eben auch schon gewarnt, dass, wenn sich die Situation verschlechtert, alle Flugzeuge am Boden bleiben könnten. Und auch die Swiss zählt da auf Hilfen des Staates. Also da ist die akute und die aktuelle Situation wirklich sehr schwierig.
Ein kurzes Wort noch zu den Notenbanken. Haben die überhaupt noch was im Köcher, mit dem sie dann der Wirtschaft helfen können?
Also sie haben noch etwas im Köcher und das versuchen sie auch anzuwenden. Sie versuchen, die Wirtschaften und ihre Wirtschaftsräume mit Geld zu fluten. Sie haben sich da auch international zusammengetan. Wichtige Notenbanken wie die Europäische Zentralbank, die US-Notenbank Fed, die japanische Notenbank oder die Bank of England. Also sie agieren da und wollen sozusagen die Wirtschaft liquide halten. Aber das beruhigt die Börsen im Moment noch nicht wirklich. Das kann ja auch ein Zeichen dafür sein, dass die Situation noch viel schlimmer ist, als man dachte. Und zweitens fragt man sich auch, ob Notenbankgeld im Moment etwas ausrichten kann, wenn ja, wie wir das schon gehört haben, vielerorts die Produktion stillsteht. Da kann eben dieses viele Geld auch nur begrenzt etwas ausrichten.
Informationen waren das von Misha Ehr. Danke nach Frankfurt und damit gehen wir weiter in die USA. Lange Zeit hat der US-Präsident ja das Ausmaß der Pandemie sträflich unterschätzt. Dann hat er plötzlich das europäische Krisenmanagement scharf kritisiert. Ja, und inzwischen haben auch die USA in den Krisenmodus geschaltet. Jan Bösch in Washington. Wie groß ist das Ausmaß der Corona-Pandemie mittlerweile in den USA?
Also die USA zählen bislang 3.800 Fälle, 67 Tote sind zu beklagen. Und wir haben weiterhin das Problem, dass wir eine hohe Dunkelziffer haben. Denn ein zentrales Problem hier in den USA ist, dass die Tests nicht rechtzeitig starten konnten und jetzt erst langsam genügend Tests vorhanden sind, dass in den einzelnen Bundesstaaten geprüft und überprüft werden kann, wie viele Leute überhaupt betroffen sind. Das heißt, viele gehen davon aus, dass in den nächsten Wochen die Fallzahlen nach oben springen werden. Zum einen, weil es mehr Infektionen gibt, aber zum anderen auch, weil man dann erst Fälle sehen kann, die es vielleicht schon jetzt gibt, die bisher aber noch nicht getestet worden sind.
Wie steht es denn um das Krisenmanagement? Wir haben ja ausführlich berichtet, in Europa wird das öffentliche Leben quasi lahmgelegt. Wie ist das bei Ihnen in den USA?
Hier passiert Ähnliches bislang eher auf dem Level der Bundesstaaten. Also wenn wir zum Beispiel Richtung New York gucken, New York, New Jersey und Connecticut, diese drei benachbarten Bundesstaaten haben verordnet, dass ab heute 20 Uhr alle Restaurants, Bars und Kinos geschlossen werden müssen. In New York werden alle Schulen geschlossen. Das betrifft allein in der Stadt über 1 Million Schüler, die jetzt anderweitig untergebracht werden müssen und in vielen Fällen auch versorgt werden müssen. Denn gerade für einkommensschwache Familien ist die Schulspeisung oft eine sehr wichtige Mahlzeit für die Kinder. So zieht sich das über das ganze Land. Die Bundesstaaten entscheiden da weitgehend selbstständig. Die zentrale Gesundheitsbehörde der Bundesregierung hat den Hinweis gegeben, dass alle Veranstaltungen, die 50 oder mehr Beteiligte haben, dass die abgesagt werden müssen. Aber die Bundesregierung kämpft gegen Internetmeldungen, dass es soweit kommen könnte, dass das ganze Land unter Quarantäne Quarantäne gestellt wird. Da heißt es, dem sei nicht so und das Ganze wird als Falschmeldungen, die von außen in die USA getragen würden, abgelehnt.
Was hört man denn eigentlich vom US-Präsidenten, der ja Corona ziemlich lange klein geredet hat?
Ja, klar, nicht nur klein geredet hat, es war eine Zeit lang sogar so, dass er Corona oder dass er den Medien vorgeworfen hat, Corona zu einem Problem zu machen, um ihm bei der Wiederwahl zu schädigen. Da haben wir durchaus schon eine Wendung jetzt erlebt in den vergangenen Tagen. Allerdings immer noch mit dem leichten Versuch, das Ganze nicht zu schlimm werden zu lassen. Also Donald Trump hatte gestern zum Beispiel die Leute davor gewarnt, vor Hamsterkäufen gewarnt und sie aufgefordert, das nicht mehr zu tun und hat dann wieder gesagt, man habe die Krise unter tremendous control, also unter einer enormen Kontrolle. Und wenn man dann aber kurze Zeit später von den Gouverneuren, von den Leuten vor Ort, von den Krankenhäusern hört, dass es doch sehr, sehr viele Probleme gibt, dass es die Befürchtung gibt, dass die Krankenhausbetten nicht ausreichen, dann sorgt das dafür, dass die Leute dem Präsidenten in diesen Fragen nicht trauen. Ganz interessant übrigens, Umfragen zeigen, besonders Demokraten oder Leute, die den Präsidenten nicht gut finden, ihm nicht trauen. Bei seinen eigenen Anhängern sieht das Ganze dann noch wieder anders aus.
Informationen waren das direkt aus Washington von Jan Bösche. Dankeschön. 18.30 Uhr ist es und jetzt tatsächlich einmal zu einem Thema, das sich nicht mit Corona beschäftigt. In Bayern fanden gestern unter sicherlich nicht einfachen Umständen die Kommunalwahlen statt, unter normalen Bedingungen sicherlich ein Top-Thema. Zu den Zwischenergebnissen Tobias Krone.
Das wohl überraschendste Wahlergebnis in Bayerns Städten und Gemeinden, die Stichwahl gegen den amtierenden Münchner SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter bestreitet nicht, wie erwartet, die Kandidatin der Grünen Katrin Habenschaden, sondern die CSU-Frau Christina Frank. Generalsekretär Markus Blume gibt sich in einem ersten Resümee zufrieden, die Strategie der Konservativen sei aufgegangen.
Jünger und weiblicher, das hat tatsächlich uns weit getragen. Aber es hat sicherlich auch das Argument der Stabilität eine Rolle gespielt und der zupackende Kriseneinsatz der Staatsregierung und von Ministerpräsident Markus Söder.
In fast allen größeren Städten müssen die zwei stärksten BewerberInnen um das Bürgermeisteramt in die Stichwahl. Die soll in 2 Wochen wegen des Coronavirus eine reine Briefwahl werden. Erfolgreich waren die Grünen bei der Wahl des Münchner Stadtrats. Hier errang die Ökopartei die meisten Sitze mit rund 29%, dicht gefolgt von der CSU. Die einst mächtige Münchner SPD kommt nur auf Rang 3. Dennoch gaben sich auch die bayerischen GenossInnen zufrieden. In Nürnberg, Bamberg, Regensburg und in Ingolstadt haben sie reelle Chancen, bei der Stichwahl den Posten des Stadtoberhaupts zu erringen. In Landshut verpasste der FDP-Oberbürgermeister Alexander Putz die absolute Mehrheit und muss sich in 2 Wochen gegen die Außenseiterin Sigi Hagel von den Grünen behaupten. So gut wie keine nennenswerte Rolle spielte bei diesen Kommunalwahlen die AfD, der es in nur wenigen Gemeinden gelang, Listen aufzustellen. In München holte sie nicht einmal 5% der Stimmen.
Kommunalwahlen in Bayern, das war der Bericht von Tobias Krone. In Israel herrscht seit Monaten eine politische Krise, weil es für keines der Lager eine klare Mehrheit gibt. Immerhin hat sich jetzt das Parlament konstituiert und in Corona-Zeiten hofft jetzt Benny Gantz, zunächst nämlich mit der Regierungsbildung beauftragt, auf einen nationalen Konsens. Benjamin Hammer hat die Einzelheiten.
Die erste Sitzung der neu gewählten Knesset war geprägt von der Corona-Krise. Zu Beginn saßen nur 2 Männer im Plenum, Israels Premierminister Netanyahu und Benny Gantz, der Oppositionsführer. Der Rest der Stühle blieb leer. Vorne sprach der israelische Präsident Rivlin, neben ihm noch der Parlamentspräsident und eine Protokollantin. Das war es. Auch die Knesset hat auf die Empfehlungen des israelischen Gesundheitsministeriums reagiert. Nur 10 Menschen dürfen sich gleichzeitig im Plenum aufhalten. Die Vereidigung der Abgeordneten wird daher in 40 Runden nacheinander abgehalten. Israel befand sich schon vor Corona in einer Krise, in einer politischen Krise. Innerhalb eines knappen Jahres kam es 3-mal zu einer Neuwahl der Knesset. Alle Versuche, eine Regierung zu bilden, scheiterten. Nun kommt auch noch die Corona-Krise hinzu. Die Zahl der Infektionen steigt auch hier stetig. Schulen und Kindergärten haben geschlossen, Restaurants und Freizeiteinrichtungen ebenfalls. Das Gesundheitsministerium plädiert für einen fast vollständigen Stillstand des öffentlichen Lebens. Am Mittag beauftragte Israels Staatspräsident Rivlin Benny Gantz, eine neue Regierung zu bilden. Denn für ihn hatten sich vorab mehr Abgeordnete ausgesprochen als für Netanyahu. Das Gesetz gibt Ihnen ab morgen 28 Tage, eine Regierung zu bilden, sagte Rivlin bei dem Treffen zu Gantz. Das bereits ist eine kurze Zeit, aber in der aktuellen Situation sind auch 28 Tage zu lang. Das Ausmaß dieser Lage und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, verlangen, dass wir eine Regierung in Israel bilden. Eine vierte Runde einer Neuwahl ist nicht möglich. Die schwierige Ausgangslage in Israels Politik bleibt aber bestehen. Premier Netanyahu ist wegen Korruption angeklagt. Schon morgen sollte eigentlich der Gerichtsprozess beginnen. Was nun wegen Corona aufgeschoben ist, aber nicht aufgehoben. Benny Gantz hatte eine Zusammenarbeit mit Netanyahu in der Vergangenheit ausgeschlossen, gibt sich aber nun wegen des Virus gesprächsbereit. Im Geiste dieser Zeit strecke ich allen gewählten Fraktionsvorsitzenden, darunter auch Benjamin Netanyahu, meinen Ellenbogen entgegen und rufe sie auf, die zerstörerischen verbalen Waffen und den Hass niederzulegen. Wer wann Premierminister sein soll, Gantz oder Netanyahu, ist aber längst noch keine ausgemachte Sache.
Informationen waren das von Benjamin Hammer. Und wie angekündigt, gehen wir jetzt noch einmal nach Berlin. Um 18 Uhr hatte dort ja die Bundeskanzlerin die neuen Leitlinien erläutert.
Okay, dann nehme ich sie beide. Alles klar.
Was faktisch ja bedeutet, das öffentliche Leben wird lahmgelegt. Klaus Remme, Sie haben den Auftritt von Angela Merkel beobachtet. Zunächst einmal, welche Akzente hat sie denn gesetzt?
Naja, es war die Kanzlerin, die merkt, dass sich hier erstaunliche Maßnahmen anbieten. So etwas hat es noch nicht gegeben, hat sie gesagt. Und das Ganze geschah in enger Verabredung mit den Ministerpräsidenten. Es wird weitere Einschränkungen geben. Sie hat diese vorgetragen, aber sie hat begonnen mit den Maßnahmen, die ausdrücklich nicht eingeschränkt werden. Es geht also um Öffnungszeiten, es geht um Verbote. Ausdrücklich nicht geschlossen, sagte sie, wird der Einzelhandel für Lebensmittel, dies sicher, um auch Panik- und Hamsterkäufe hier zu verhindern, Wochenmärkte, Getränkemärkte, Apotheken, Drogerien, Tankstellen, Banken, Sparkassen, also eine lange, lange Liste. Und nicht nur, dass sie nicht geschlossen werden, vielmehr sollten für diese Bereiche die Sonntagskaufsverbote bis auf Weiteres grundsätzlich ausgesetzt werden.
Also kein kompletter Shutdown, aber die andere Frage ist ja, was wird sich denn ändern? Was wird jetzt geschlossen in Zukunft?
Es wird ziemlich augenfällig sein. Es sind echte beschränkende Maßnahmen und ich glaube, deswegen hat sie auch diese Pressekonferenz gegeben. Hören wir mal kurz in einen dieser Kernsätze der Bundeskanzlerin eben.
Das sind Maßnahmen, die es in unserem Lande so noch nicht gegeben hat, die natürlich einschneidend sind, aber sie sind im Augenblick notwendig. Und weil diese Maßnahmen so besonders sind, möchte ich sie auch hier heute einmal im Detail vortragen.
Und dann hub sie an zu sagen, für den Publikumsverkehr zu schließen sind, und dann kommt wieder eine lange Liste, Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen, Theater, Opern, Konzerthäuser, all diese Dinge, die wir in den letzten Tagen schon gehört haben. Mir fiel darüber hinaus auf, der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen und danach wurde dann auch gefragt, Spielplätze. Und sie sagte, ja, Spielplätze, das sei eine Schließung, die kontrolliert werde und sie halte das für umsetzbar. Zu verbieten sind weiterhin Zusammenkünfte in Vereinen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Kirchen, Moscheen und Synagogen. Und sie wurde eben in der Pressekonferenz gefragt, was heißt denn das? Zusammenkünfte? Sind das möglicherweise Beratungen in Pfarrheimen und dergleichen? Nein, sagte sie, es handelt sich in der Tat um Gottesdienste, die nicht mehr stattfinden sollen. Außerdem forderte sie oder schlug sie vor, das Ganze muss von den Ländern umgesetzt werden, Regelungen für Restaurants zum Beispiel, diese sollen lediglich auf sein zwischen 6 und 18 Uhr.
Das ist quasi nur dem Verständnis halber sozusagen eine Anweisung an die Länder oder einfach eine Direktive oder eben doch, dass die Länder aber das umsetzen müssen.
Es ist etwas, das sie nicht umsetzen müssen, das aber in Absprache geschehen ist. Sie sagte, einige haben schon umgesetzt, andere noch nicht. Und insofern, glaube ich, besteht kein Zweifel daran, dass es zu diesen Maßnahmen kommen wird, die ja eine weitere Eskalation sind zu all den Beschlüssen und Erlässen der letzten Tage.
Denkbar, Herr Remme, dass die Regierung die Maßnahmen noch weiter verschärfen könnte, zum Beispiel Ausgangssperren erlässt?
nicht undenkbar, würde ich sagen, Herr Münchenberg. Wenn wir in die Nachbarstaaten schauen, dann haben wir in den letzten Tagen mehrfach erlebt, dass da andere Länder vorgeprescht sind. Es gibt Ausgangssperren auch in der Europäischen Union. Ich glaube, man wird sich sehr genau die Fallzahlen anschauen, gucken, ob es vielleicht erste Wirkungen gibt und dann möglicherweise verschärfen.
Informationen waren das von Klaus Remme. Dankeschön nach Berlin. Und damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Empfehlen will ich Ihnen noch die Kommentare ab 19.05 Uhr, unter anderem zu den Grenzschließungen in vielen europäischen Ländern angesichts der Corona-Krise. Danke für Ihr Interesse, sagt Jörg Münchenberg. Bleiben Sie gesund.